Das NDR 2 Update um 5 mit Julia Meyer.
Mehr Geld für die Verteidigung. Die USA fordern das schon länger. Jetzt ziehen die anderen NATO-Staaten mit. Und immer mehr Hass und Hetze im Internet. Was ist in solchen Fällen zu tun? Das war's. Der NATO-Gipfel in Den Haag ist vorbei. Und US-Präsident Trump dürfte ziemlich zufrieden sein. Denn die NATO-Staaten haben beschlossen, in Zukunft deutlich mehr Geld auszugeben für die Verteidigung, und zwar 5% der Wirtschaftsleistung statt bisher 2. Trump, der fordert genau das schon länger, und dafür ist er jetzt auch umfangreich gelobt worden in einer Nachricht von NATO-Generalsekretär Rutte. Die Militärexpertin Stefanie Babst hat selbst früher für die NATO gearbeitet, und dieses Verhalten von Rutte, das kann sie nicht nachvollziehen.
Ich war während der ersten Trump-Präsidentschaft in der NATO und habe ihn dort live erlebt. Und ich musste sagen, dass ich insbesondere die Form von Anbiederung und Unterwürfigkeit, die der gegenwärtige NATO-Generalsekretär gerade gestern einmal mehr gegenüber Donald Trump ja auch in einem Tweet oder in einer Message zum Ausdruck gebracht hat, für ausgesprochen peinlich halte. Die NATO ist kein Kartell, an dessen Spitze irgendein Boss steht, den Ringmann küssen muss, sondern eine internationale Organisation von gleichberechtigten Staaten. Und so sollte man mit dem amerikanischen Präsidenten noch umgehen.
Trotzdem muss man sagen, ohne die USA stünde es schlecht um die NATO. Tim Aßmann, NDR 2, Den Haag. War das also nötig, Trump so zu behandeln?
Ja, zumindest aus Sicht vieler Staats- und Regierungschefs der NATO war es nötig, denn das Ergebnis zählt. Man wollte, dass Donald Trump hier mit dabei bleibt, dass er sich zum Artikel 5 der Beistandsverpflichtung, also der NATO, bekennt. Das hat er getan. Und man wollte ihm eben diese 5% plus bei den Verteidigungsausgaben geben, weil er das so verlangt hat. Friedrich Merz, der deutsche Bundeskanzler, hat gesagt, naja, dass wir zu diesem Ergebnis gekommen sind, das ist nur dem diplomatischen Geschick von Mark Rutte zu verdanken. Also die einen nennen es peinlich, die anderen nennen es geschickt.
Wie erleichtert sind denn jetzt am Ende alle, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist?
Man ist erleichtert, und vor allem sind auch diejenigen erleichtert, die mit diesen Verteidigungsausgaben nicht so ganz einverstanden sind. Das ist ja dann doch sehr viel Geld. 5% des Bruttoinlandsprodukts bis 2035 sollen es werden. Wobei, wenn man genau drauf guckt, dann sind es nur 3,5% für klassische Verteidigung und 1,5% für Dinge, die die Staaten zum Teil eben sowieso schon machen. Also in Deutschland Investitionen in Straße, Schiene. Das wird dann eben als verteidigungsrelevant deklariert. Aber es gibt Länder, Belgien, Spanien zum Beispiel, die sagen, wir glauben, dass wir die NATO-Ziele auch mit weniger Ausgaben erreichen. Die dürfen das jetzt erstmal versuchen bis 2029. Dann wird drauf geguckt, ob sie es geschafft haben. Und dieser Kompromiss hat dann dazu geführt, dass eben im Ergebnis, in der Abschlusserklärung, das so drinsteht. Alle verpflichten sich dazu. Und jetzt bleibt eben abzuwarten, inwiefern dieses Bekenntnis wirklich auch mit Taten gefüllt wird.
Kanzler Merz, der hatte ja vorher von einem historischen Gipfel gesprochen. War's das denn?
Ich meine, die NATO soll stärker werden, mehr Truppen sollen zur Verfügung stehen, modernere Waffensysteme sollen angeschafft werden, Fähigkeiten sollen ausgebaut werden, wie Raketenabwehr, wie auch die Fähigkeit, selber Raketen zu schießen. Das ist auf die letzten Jahrzehnte betrachtet die massivste Aufrüstung der NATO, und auf Deutschland gesehen, der Verteidigungsetat, der klassische, soll bis 2029 auf 150 Milliarden anwachsen. Also das ist schon massiv, und so gesehen, ja, historisch ist ein bisschen überstrapaziert, kann man hier aber vielleicht auch sagen.
Danke, Tim Aßmann war das für NDR 2 in Den Haag. In Schleswig-Holstein, da soll ja eigentlich eine große Fabrik entstehen für Batterien für E-Autos. Ob das aber tatsächlich auch so kommt, ist momentan unklar, weil das Unternehmen ist pleite gegangen, der schwedische Batteriehersteller Northvolt. Und das ist gerade Thema im Bundestag, denn Northvolt hat für die geplante Fabrik in Heide rund 600 Millionen Euro bekommen von der staatlichen Förderbank KfW. Und deshalb muss sich der frühere Wirtschaftsminister Habeck jetzt im Haushaltsausschuss rechtfertigen. Jonas Salto, NDR 2 Heide. Was genau wird Habeck denn vorgeworfen?
Ja, dass er leichtfertig Steuergeld an Northvolt vergeben hat und dass er wirtschaftliche Risiken unterschätzt hat. Um diesen Vorwurf zu verstehen, müssen wir einmal zurückschauen auf das Jahr der Entscheidung, die Anleihe herauszugeben. Das war nämlich 2023, und damals hat Habecks Ministerium die Wirtschaftsgutachter von PwC damit beauftragt, das Risiko einzuschätzen. Und die Experten haben ihr Gutachten im Wesentlichen auf Angaben von Northvolt selbst und auf Grundlage von Jahresabschlüssen erstellt. Und der Vorwurf lautet jetzt, diese Datenlage sei zu dünn gewesen und die Annahmen von den Gutachtern seien nicht mit Fakten untermauert gewesen.
Und was sagt Habeck dazu?
Ja, das wissen wir noch nicht. Die Befragung im Haushaltsausschuss soll in diesen Minuten starten. Also da müssen wir uns noch kurz gedulden. Aber es gibt schon ein Statement der Landesregierung von Schleswig-Holstein, denen ja dasselbe vorgeworfen wird. Wirtschaftsminister Klaus-Ruhe Madsen verweist auf das Gutachten, in dem steht im Wesentlichen, das Ausfallrisiko trete in weniger als 1% der simulierten Fälle auf und das Ausfallrisiko für weniger als die Hälfte der 600 Millionen Euro trete in rund 5% der simulierten Fälle auf. Und Madsen sagt, auf Basis dieser Zahlen könne sich jetzt jeder ein eigenes Bild machen, ob man bei dieser Faktenlage zugestimmt hätte oder nicht. Fakt ist jetzt aber auch, dass das Steuergeld wahrscheinlich ganz weg ist.
Und was ist mit der Batteriefabrik in Heide? War es das damit auch?
Nee, für die gibt es noch ein bisschen Hoffnung. Der Insolvenzverwalter von Northvolt in Schweden hat gestern in einem Radiointerview gesagt, es gebe einen Interessenten für den gesamten Konzern. Und das würde bedeuten, dass der Standort hier bei Heide auch mit dazugehört. Wer der Interessent ist, das hat der Insolvenzverwalter noch offen gelassen. Es wird jetzt den Medienberichten zufolge erste Gespräche mit dem möglichen Käufer geben. Wie vielversprechend das alles aber am Ende für den Standort hier in Dithmarschen ist, das können wir noch gar nicht einschätzen.
Danke, das waren Infos von Jonas Salto, NDR 2 Heide. Hass und Hetze, das ist ein immer größeres Problem im Internet. Die Polizei hat deshalb heute bundesweit eine Aktion gestartet. Auch hier im Norden gab es Durchsuchungen und Verdächtige wurden vernommen. Denn solche Hasspostings, die können strafbar sein. Ich habe darüber mit Frank-Michael Lauer gesprochen von der Staatsanwaltschaft in Göttingen. Bei welchen Postings ist das denn der Fall?
Ja, also wir reden hier von volksverhetzenden Inhalten, von dem Verbreiten von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, zum Beispiel NS-Symbole. Es geht um Bedrohungen, Nötigungen, aber es geht auch um Beleidigungstatbestände. Viele Postings sind antisemitisch motiviert, fremdenfeindlich. Es wird gegen LGBTQ-Communities gehetzt. Also das ist ein vielfältiges, breites Spektrum.
Und bis wann ist sowas von der Meinungsfreiheit gedeckt?
Das ist auch in den weit überwiegenden Fällen der Fall. Aber irgendwann sind dann die Grenzen zur Meinungsäußerungsfreiheit auch überschritten. Nämlich immer dann, wenn es um Bedrohungen, Beleidigungen und dergleichen gilt. Insbesondere fremdenfeindliche, antisemitische Inhalte. Wenn der Holocaust geleugnet wird oder verharmlost wird. Oder wenn es darum geht, dass wir mit Aufforderungen zu tun haben, man sollte die Geflüchteten am besten gleich erschießen und solche Dinge. Also Sie sehen schon, das sind wirklich Grenzen, die dann überschritten werden, wo man sagt, da ist die Meinungsäußerungsfreiheit nicht mehr gegeben. Wobei die Meinungsäußerungsfreiheit ein so wichtiges Gut ist, dass wir immer beachten bei der Abwägung, ist das strafbar oder nicht.
Und wie sollte man sich verhalten, wenn einem so ein Post oder so ein Kommentar begegnet im Internet?
Also wenn man so einen Kommentar oder so einen Post im Internet sieht, kann man als betroffene Person, aber auch als Zeuge, also als derjenige, der so etwas nur sieht, kann man Anzeige erstatten. Und dazu rate ich auch, denn da, wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter. Und wir als Strafverfolgungsbehörden sind auf diese Strafanzeigen angewiesen. Und die kann man erstatten bei der Online-Wache der Polizei, aber genauso gut auch bei unserer Meldeplattform www.hassanzeigen.de. Diese Anzeigen landen dann direkt bei uns auf dem Computer, auf dem Tisch. Wir werten sie aus und können dann die entsprechenden strafrechtlichen Ermittlungshandlungen durchführen.
Und zuletzt noch ganz kurz, haben Sie eine Erklärung, warum das immer mehr wird?
Die Fallzahlen steigen von Jahr zu Jahr. Bei uns haben sie sich im letzten Jahr verdoppelt. Was aber auch daran liegt, dass das Anzeigeverhalten besser geworden ist. Was in den Köpfen vorgeht, kann ich mir nicht erklären. Aber häufig ist Hassrede eben auch Abbild realer Geschehnisse. Wenn also Geflüchtete nach Deutschland kommen, wird gegen die gehetzt. Wenn es einen Christopher Street Day gibt, dann wird gegen die LGBTQ-Community gehetzt. Also das sind so Antreiber, die verschiedenste Hintergründe haben. Aber was in den Köpfen wirklich vorgeht, kann ich mir auch nicht erklären.
Sagt Frank-Michael Laue von der Staatsanwaltschaft in Göttingen.
Und das war das NDR 2 Update um 5.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.